SWR 2 Forum.
China first. Wie gefährlich ist Pekings Machthunger? Am Mikrofon ist Martin Durm. Amerika zerfällt, das westliche Imperium zerbricht, die neue Weltmacht heißt China. So zumindest blicken die Führer der Volksrepublik in die Zukunft. Ihr Auftreten in Hongkong, ihre Drohgebärden gegenüber Taiwan, ihr Verhalten auf internationalen Bühnen, das alles wird zunehmend aggressiver. Was bahnt sich da an? China sei als Handelspartner unverzichtbar für Deutschland und die EU, wird uns ja immer wieder von Politikern und Konzernchefs erzählt. Aber gleichzeitig mutiert es eben zusehends auch zum geopolitischen Gegner. Für den neuen amerikanischen Präsidenten jedenfalls ist es offensichtlich, dass China den Westen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch herausfordern und abhängen will. Autoritäre Herrschaft kontra freie Demokratien. Darum gehe es letztlich, warnt Joe Biden bei jeder Gelegenheit. Das ist genug Diskussionsstoff für ein SWR2-Forum. Unsere Gäste sind Stefan Cornelius, er leitet das außenpolitische Ressort der Süddeutschen Zeitung, Professor Dr. Eberhard Sandschneider von Berlin Global Advisors, das ist ein Unternehmen für Politikberatung. Er selbst ist Politikwissenschaftler mit dem Spezialgebiet China. Und mit dem Publizisten und Journalisten Xi Ming, er stammt aus Peking, hat dort Germanistik und Jura studiert und lebt seit langem in Deutschland. Herr Xi Ming, dass US-Präsident Biden China inzwischen als gefährlichen Rivalen beschreibt, was löst das bei Ihnen aus?
Ja, es löst bei mir natürlich ein doppeltes Gefühl aus. Das eine, ich finde, China wird gefährlich, vor allen Dingen die chinesische KP-Führung. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, ich will nicht sagen Verfallsphänomene, aber zumindest Veränderungen im westlichen Welt, auch in Amerika durch die 4 Jahre von Donald Trump. Also nicht nur dort, aber auch dort. Ich denke, dass Chinas Gefahr nicht allein von dessen Stärke kommt. Kurioserweise kommt diese Aggressivität geradezu aus ihrer Schwäche heraus. Das ist wichtig und das denke ich, sollten wir mehr beachten.
Taugt China als Feindbild der 2020er Jahre? Ist es richtig, ein solches zu zeichnen?
Ich glaube nicht mehr, dass es nur darum geht, ein Feindbild zu zeichnen, als wäre das nur ein Phantom. Es ist in der Tat die wirtschaftliche Dominanz, die chinesische Führung sehr stark fühlen lässt. Es ist sehr stark, dieser Kapitalismus, dieser Staatskapitalismus unter der kommunistischen Partei, die wirklich auch den gesamten frei marktwirtschaftlichen Kapitalismus als System herausfordert. Die Sache ist nicht mehr eine Sache des Bildes. Die Sache ist auch eine Sache des Inhaltes.
Herr Cornelius, dass China der große Rivale des Westens ist, größer als Russland auf jeden Fall. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Auch Donald Trump war nicht gut auf China zu sprechen. Er hat Strafzölle verhängt, er hat gedroht, getobt, setzt sein Nachfolger Biden, ohne es offen zu sagen, jetzt im Grunde nur diese Trumpsche Anti-China-Politik fort?
Ja, mehr noch, er sagt es ja offen. Also die amerikanische Sicht auf China ist weitgehend gefestigt über die Parteilage hinweg. Sie ist nicht abhängig vom Präsidenten. Sie wird andere Ausformungen finden in Details. Wir haben jetzt gerade die Reise des Klimabeauftragten John Kerry nach China gesehen, die relativ erfolgreich war, weil sie auch tatsächlich wieder Kommunikationswege eröffnet hat. Aber tatsächlich ist die grundsätzliche Einschätzung Chinas durch die amerikanische Regierung, diese Einschätzung ist gefestigt und sie hängt im Kern damit zusammen, dass hier eine systemische Rivalität diagnostiziert wird, die die USA als gefährlich betrachten.
Worum geht es da im Kern? Läuft das letztendlich auf eine Art neuen Kalten Krieg hinaus, der sich so nach und nach abzeichnet?
Ja, systemische Rivalität wird sich dann in sehr vielen Ausprägungen zeigen, militärisch natürlich, aber eben auch ökonomisch. Es geht um die Vorherrschaft in gewissen Wirtschaftszweigen, vor allem auch technologisch, Fortschritt, künstliche Intelligenz. Aber im Kern geht es darum, nach welchen Regeln die Welt tickt, nach welchen sie sich orientiert, also welches System sozusagen stilbildend ist, welche Rechtsordnung wird gelten, welche Form von politischer Ordnung wird gelten, was bedeuten Freiheiten, Menschenrechte und so weiter. Also da geht es um sehr, sehr prinzipielle Fragen, auch wie internationale Organisationen ausgestaltet sind und nach welchen Regeln die Staaten, die schwächer und abhängiger sind, mit den größeren kommunizieren und funktionieren und ob das in einem wechselseitigen Vertrauensverhältnis geschehen kann oder eben in einem Abhängigkeitsverhältnis.
Herr Sandschneider, ich glaube, Sie waren vor etwas über einem Jahr zuletzt in China. Klar ist ja, wir haben es hier mit einem strategischen Ringen zu tun, das so nach und nach die gesamte Weltpolitik erfasst. Empfinden Sie das als eine bedrohliche Entwicklung? Auch für den Weltfrieden?
Sie kennen das schöne deutsche Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Wenn wir China als Bedrohung sehen, wird China zu einer Bedrohung werden. Wenn wir es als Gefahr sehen, wird es zu einer Gefahr werden. Lassen Sie mich mal etwas anders anfangen. Ich mag diese Feindbilddiskussion von daher schon mal nicht, weil sie uns in unserer grundsätzlichen Einstellung zu diesem Land präjudiziert. Wenn Sie es zunächst einmal ganz ruhig und gelassen sehen, dann ist das ein völlig normaler Prozess, was wir da beobachten. Sie haben ein riesiges Land mit 1,4 Milliarden Menschen, das sich über 4 Jahrzehnte im Durchschnitt zweistellig ökonomisch pro Jahr entwickelt, also eine mächtige wirtschaftliche Grundlage aufgebaut hat. Das ist der Unterschied zur UdSSR. Da kann man den amerikanischen Kritikern Chinas letztendlich nur recht geben. Aber das Problem ist ein bisschen, dass dieses Land nicht im primären Sinne ein Feindbild für uns ist, sondern ein echtes Paradox. Es ist ein riesiger Markt, es ist ein Partner, es ist ein Wettbewerber. Die klauen uns Technologie, aber sie entwickeln auch Technologie gemeinsam mit unseren Unternehmen weiter. Sie werden in wachsendem Maße zu einer militärischen Bedrohung. Und was Stefan Cornelius gesagt hat, die letzten Sätze kann ich nur unterstreichen. Es geht letztendlich gar nicht so sehr um die alten machtpolitischen Verständnisse des 19. und 20. Jahrhunderts. Es geht um Technologie, es geht um die Regeln, wie die Welt im 21. Jahrhundert funktioniert. Und da hat China auf der Grundlage seiner machtpolitischen Position eine deutlich andere Position als wir. Das ist schon richtig. Das wird ein Wettbewerb werden. Das muss nicht unbedingt eine Feindschaft sein.
Herr Schieming, Sie sagten, der Begriff Feindbild ist eigentlich recht zutreffend, also im Grunde das Gegenteil von dem, was wir eben gehört haben.
Was ich gesagt habe, ist gemeint, es ist nicht ein Bild. Es geht um die Sachen. Also zum Beispiel die systemischen Wettbewerbe. Sind es diese Wettbewerbe, die wirklich vereinbarten Regeln einhalten oder die diese Regeln nur zum Vorschein vereinbaren, aber nachher machen, was sie wollen? Das betrifft nicht nur China, das betrifft zum Beispiel auch die Jahre von Donald Trump. Donald Trump hält ja auch keine Regel ein und wir sehen auch die Schäden. Im Grunde genommen geht es auch nicht um eine klassische Feindschaft. Wettbewerb, auch in ökonomischem Sinne, könnte durchaus in einer Schlachtordnung enden. Wir sehen nicht nur in der Sprachgebrauch feindliche Übernahme, wir sehen auch tatsächlich in wirtschaftlichen Gebaren einen Kampf auf Leben und Tod. Und da sollte man das nicht verharmlosen, als wäre das nur ein normaler Wettbewerb auf einem freien Markt. Noch einmal. Zu dem chinesischen Staatskapitalismus. Wir sehen auch in Europa, dass zum Beispiel das Aufkaufen europäischer Unternehmen durch chinesische Unternehmen oft ein Staatsakt war und vielleicht auch noch ist. Denn um zum Beispiel ein kleines Aachen-Unternehmen aufzukaufen, hat chinesische Konzern, hinter denen wirklich eine Staatsmacht geballt war, das 6-fache des höchsten Gebotes von dem nächsten Konkurrenten aufgebracht. Das ist nicht mehr ökonomisch begründbar. Also wenn deutsche Unternehmen oder amerikanische, französische Unternehmen gegen einen Staat konkurrieren müssen, dann ist es ein anderes Spiel. Dann gelten auch andere Regeln. Wenn also solche Marktregeln von China unterwandert werden, nicht eingehalten werden, ich beziehe mich gar nicht nur auf China, von wem auch immer, wenn also solche Regeln nicht mehr gelten, dann ist es auch nicht mehr nur ein normaler Wettbewerb, den man auf dem Markt so oder so mal gewinnt oder verliert. Dann geht es wirklich an das Eingemachte.
Aber klar ist, China fühlt sich ja nach Jahren des Wachstums, selbst mitten in der Pandemie ist dieses Wachstum ja kaum gebremst. 18% im ersten Quartal dieses Jahres, das ist die neueste Zahl. Also offensichtlich fühlt sich China ja stark genug, um dem Westen Paroli zu bieten. Sie haben trotzdem gerade von Schwäche auch gesprochen, haben gesagt, es geht nicht nur um die Stärke Chinas, sondern auch um die Schwäche. Wo diagnostizieren Sie da Schwäche?
Wir sehen zum Beispiel, dass chinesische Ökonomen gar nicht so euphorisch waren und auch gar nicht so euphorisch sind. Sie warnen jetzt ausdrücklich vor diesem selbstgefälligen Bild, 18% Wachstum im ersten Quartal 2021. Es sind die chinesischen Ökonomen, die sagen, im Vergleich zu Quartalzahlen vorausgegangenen Jahren sind wir nicht gewachsen, wir sind sogar gesunken. Dass diese Erholung von einer quasi Nachholbedarf kam, das produzieren sie auch anderen Ländern, auch den USA, auch Eurozone. Also sie sind viel, viel nüchterner. Und diese Nüchternheit kommt nicht von ungefähr. Also chinesische Fachzeitschriften für Finanzen warnen ausdrücklich, dass die meisten chinesischen Banken den nächsten Stresstest gar nicht überleben werden. Wir sehen zum Beispiel große Finanzimperium in sich kollabieren. Also das nächste ist ein Unternehmen mit ein Billionen Dollar Schwerwert. Also dieses Finanzimperium ist dabei, sich, wie es heißt, neu zu gruppieren. Das heißt aber de facto, das ist ein Pleiter. Also diese Finanzimperium gehört direkt dem chinesischen Finanzministerium. Das heißt also, wenn dieses Imperium runtergeht, dann geht ein Stück chinesisches Staatsvertrauen verloren. Es gibt jetzt schon chinesische Schuldscheine, die nicht mehr bedient werden können. Das sind alle Krisenzeichen, die schon seit langem unterwegs sind. Das ist schon mindestens seit 2017. Und deswegen denke ich, ist auch die diplomatische Stärke oder diplomatische Aggressivität durchaus auch zu verstehen als eine Art, wir schreien lauter, damit man nicht merkt, dass bei uns auch die Schwächen ausbrechen können.
Also das, wenn ich darf, das würde ich ganz gerne aufnehmen. Was Herr Schö im Augenblick gesagt hat, kann man eigentlich nur unterstreichen. Wir lassen uns ein wenig auch in der Diskussion um das, was wir von China zu befürchten haben, tatsächlich vom Erfolg des Landes ein Stück weit auch blenden. Denn das, was Herr Schö jetzt gerade beschrieben hat, insofern würde ich Ihnen nicht folgen, sondern es ist erweitern, Herr Schö. Das gilt eigentlich seit 1978. Jeder Reformerfolg war immer auch begleitet von wachsenden Kosten, von wachsenden Problemen. Sie haben das unsichere Finanzsystem angesprochen. Es hat schon im Jahr 2000 Prognosen gegeben, China werde zusammenbrechen, weil sein Bankensystem nicht funktioniert. Aber nehmen Sie die demografischen Probleme, nehmen Sie die soziale Ungleichheit, nehmen Sie die Umweltprobleme und diese Liste könnten Sie jetzt weit über diese Sendezeit hinaus ausdehnen. Und Sie sehen die andere Seite des chinesischen Erfolges. Auch in China werden die Bäume mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in den Himmel wachsen. Trotzdem hat das Land gelernt, und das ist die Position von Xi Jinping, dass sie, bedingt durch die positiven Seiten ihres Erfolges, ein ganz anderes Gewicht in die Waagschale bringen, wenn sie international unterwegs sind. Sie lernen auch in der Außenpolitik, obwohl sie manchen Fehler auch machen. Wolf-Warrior-Diplomaten, die dramatisch, rhetorisch oder mit Bildern oder wie auch immer glauben, Chinas Image stärken zu müssen, das ist Schwachsinn und das erzeugt etwas, was im Übrigen auch unsere amerikanischen Freunde kennen. Ein amerikanischer Wissenschaftler, seit einigen Jahren tot, Chalmers Johnson, hat das einmal Blowback genannt. Die negativen Rückwirkungen für globales Auftreten. In Amerika hat man spätestens 2001 begriffen, was Blowback heißen kann. China musste das noch nicht erfahren, aber ich bin ziemlich sicher, in den nächsten Jahren wird auch die chinesische Außenpolitik mit wachsender Kritik, mit wachsendem Widerstand konfrontiert werden, die deutlich macht, dass es nicht nur einen Weg nach oben gibt, sondern dass man sich eben auch mit anderen Staaten arrangieren muss.
Herr Cornelius, ganz gleich, wie man es dreht und wendet, die USA und China, sie werden sich irgendwie arrangieren müssen. Chinas Präsident Xi Jinping und Joe Biden kennen sich bestens, heißt es. Es sei sogar so etwas wie eine Vertrautheit zwischen den beiden Staatsführern. Biden sei auch mal zum Essen in die verbotene Stadt eingeladen worden, was eigentlich unvorstellbar wäre für Ausländer. All das liest man sich so zusammen und fragt sich dann doch, wie passt das eigentlich zu diesem konfrontativen Stil, der momentan auf beiden Seiten gepflegt wird.
Ich weiß nicht, ob da eine Freundschaft ist. Es gibt auch starke Veränderungen in der Zeit. Natürlich kannte Biden als Senator die ganze Welt oder die halbe Welt und hat diese Kontakte gepflegt. Er war auch in China ein gern gesehener Gesprächspartner. Aber auch die chinesische Politik hat sich deutlich geändert. Auch Xi Jinping hat sich sehr, sehr stark geändert. Und überhaupt in den letzten Jahren ist der Griff der chinesischen Führung in den Steuerrat des Landes deutlich fester geworden. Die Härte, mit der außen- und sicherheitspolitisch, aber eben auch in der ganz klaren Ordnungsfrage im Land selbst gegenüber politisch missliebigen Geistern zugelangt wird. Die Aggression gegenüber den Nachbarn in Taiwan, auch das Südchinesische Meer. Es ist ein anderer China, es ist ein anderer Xi Jinping. Für diesen Wandel gibt es sehr viele Erklärungsversuche. Wir schauen alle am Ende nicht hinein in die Entscheidungswege, die sich im innersten Machtzirkel entfalten. Aber wiederum macht es uns diese Führung in Peking leicht nachzuvollziehen, was sie denkt, weil all diese Schritte sehr, sehr offensiv kommuniziert werden, gegossen werden in Strategien, in große Pläne, in Fünfjahrespläne, in die Ausrichtung des ganzen Landes auf die Jubiläen, die großen Staatsgründungsjubiläen, die bevorstehen, eben auch mit dem Ziel, Xi Jinping seine Amtszeit nicht mehr im Muster der Deng'schen Präsidentschaften fortzusetzen, das heißt zwei Amtszeiten und dann wird getauscht. Nein, hat nur carte blanche weiter zu regieren und ist in dieser Frage auch unangefochten. Kurzum, wir sehen also eine Veränderung auch der chinesischen inneren Ausrichtung der Gewichte. Und das sieht Amerika. Da ist Freundschaft oder was auch immer mal vielleicht zwischen beiden und Xi gewesen ist, kein Faktor.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf diese systemische Rivalität. Seit 2013, seit der Xi Jinpings Machtübernahme, wurde diese Rivalität zuerst von der chinesischen Führung konzipiert. Es gibt eine umfassende Staatssicherheitskonzeption, datiert auf das Jahr 2014. In dieser Konzeption wird das gesamte gesellschaftliche Leben als eine Sicherheitsfrage behandelt. Es geht um alles. Es geht um Ressourcen, Finanzen, Ideologie, Kultur und so weiter. Diese Sicherheitskonzeption widerspiegelt auch einen Angst. Man macht nur dann das gesamte Leben zur Sicherheit, wenn man sich nicht mehr sicher fühlt. Und woher kommt denn diese Angst? Diese Angst kommt nicht nur davon, dass Chinas Außenpolitik immer mehr einen amerikanischen Übermachtanspruch gegenüber sieht, sondern diese Angst kommt auch aus der wirtschaftlichen Schwächen, die auch schon damals sich abgezeichnet haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die größten Börsencrash 2015 passiert waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Arbeitslosigkeit jetzt nach Pandemie auf mindestens 120 Millionen oder sogar auf 150 Millionen Chinesen geschätzt wird, von den chinesischen Wissenschaftlern und nicht mal von den westlichen. Das heißt also, diese Rivalität findet auf der chinesischen Seite durchaus nicht nur mit einem sogenannten Selbstbewusstsein, sondern mit sehr viel Angstreflexen zugleich. Ich sage nicht, dass die Angstreflexe alles zudecken. Aber wir müssen diese Angstreflexe auch ernst nehmen. Dieser Angstreflex führt dazu, dass China, jetzt unter Xi Jinping, immer mehr zumacht. Also zum Beispiel die Privatwirtschaft wird immer weniger beachtet, auch wenn die Propaganda anders behauptet. Die Bankwesen werden angewiesen, vor allen Dingen die Staatsunternehmen zu unterstützen. Es wird noch viel mehr staatskapitalistischer, als es ohnehin der Fall ist. Das heißt also, auch in einem systemischen Wettbewerb müsste man diese sehr konfuse Innenleben Chinas voll beachten. Sonst spielt man entweder in die eine Richtung, nämlich in die Überbezeichnung oder Überzeichnung der chinesischen Bedrohung oder in die andere Richtung, dass das alles verharmlost wird. sonst also läuft man diese Gefahr, zu extrem und zu einseitig China zu betrachten.
Vielleicht sollte man diesen Begriff systemische Rivalität noch mal etwas schärfen. Es heißt ja, einerseits sei es eben auf Seiten Chinas dieses autoritäre Herrschaftssystem und dann auf der anderen Seite das Gesellschaftsmodell einer freien demokratischen Gesellschaft. Das pralle da jetzt aufeinander. Und es lässt sich ja nicht wegreden, Chinas Wirtschaft wächst schneller, erfolgreicher als im Westen. China bekämpft Covid offensichtlich effektiver als der Westen. Wächst damit nicht auch automatisch Chinas Einfluss und Vorbildfunktion in bestimmten Teilen der Welt, in Afrika, in Südamerika? Herr Sandschneider.
Also der Einfluss Chinas wächst auf dieser Grundlage selbstverständlich. Das ist das, was wir beobachten. Sie haben Afrika angesprochen. Da hat uns China ein Stückchen weit überrascht, weil wir über viele Jahre weggeschaut haben von Afrika und plötzlich festgestellt haben, vor einigen Jahren schon, die Chinesen sind überall. Lassen Sie uns diese Diskussion nochmal aufnehmen. Es geht, wenn man versucht zu erklären, warum China, wie er gesagt hat, zumacht, dann liegt das, ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem Angstsyndrom zu beschreiben ist, aber es ist mit Sicherheit mit dem Ziel zu beschreiben, koste es, was es wolle, die innenpolitische Stabilität des Landes wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich zu erhalten. Und dafür greift er sehr viel stärker in diese Kontrollmechanismen, stärker als seine Vorgänger. Er hat zum Teil auch andere technologische Möglichkeiten. Ein Jiang Zemin hätte kein Social Credit Point System einführen können, weil es die notwendige Technologie, die Gesichtserkennungssoftware und was auch ich nur noch weiß, nicht gegeben hat. Er hat diese Möglichkeiten und er setzt sie ein. Und ob daraus jetzt ein großer Systemwettbewerb wird, lassen Sie mich mal so formulieren. Ja, das ist eine westliche Befürchtung, dass Demokratien gegen Autokratien stehen. Der amerikanische Präsident versucht es mit einer Allianz der Demokratien. Das klingt für
gegen
jemanden...
Gegen China, eine Allianz der Demokratien, die gegen China gerichtet ist.
Das ist gegen China gerichtet, aber es gibt noch ein paar andere böse Buben. Es gibt auch Russland, es gibt den Iran, es gibt Nordkorea. Das Besorgniserregende für mich, was in unserer Diskussion nicht wirklich eine Rolle spielt, ist, dass das die Motivation für ein Land wie China ist, seinerseits nach einer Allianz für Autokratien zu streben. Da hat es einen Clash zwischen den beiden Außenministern in Alaska gegeben und wir haben in unseren medialen Berichten eigentlich nicht genügend reflektiert, finde ich, dass der russische Außenminister unmittelbar danach Peking besucht hat, dass der chinesische Außenminister ein langjähriges Abkommen mit dem Iran und mit Saudi-Arabien unterschrieben hat. Wir müssen also unter der geopolitischen Perspektive ein bisschen aufpassen, dass wir durch unseren Druck und unsere Kritik an China nicht dafür sorgen, dass Autokratien, die eigentlich nicht viel miteinander gemeinsam haben, durch diesen Druck zu einer Gemeinsamkeit gezwungen werden.
Herr Cornelius, halten Sie das für denkbar, dass sich da jetzt analog zum früheren Kalten Krieg Ostblock und der Westen jetzt zwei neue Blöcke bilden, nämlich den der westlichen Demokratien und auf der anderen Seite ein Block der autoritären Staaten, China, Russland, Nordkorea natürlich, autoritäre arabische Staaten?
Ja, wir sehen das schon eine ganze Weile. Die russisch-chinesischen Beziehungen sind so intensiv und in der Paarung Xi-Putin wie eben nie zuvor in der Geschichte, obwohl es dafür auch historisch genügend Beispiele gibt, Argumente gibt, warum dies für Russland möglicherweise nicht die idealste aller Allianzen sein kann. Aber tatsächlich glaube ich, dass all diese Systeme eine Sache verbindet. Das ist ja auch die Angst, das ist die Angst vor dem Systemverlust, die Angst vor dem Machtverlust. Und es geht ja nicht nur um die Integrität Chinas, auch die Integrität des Staates, also des Landes, der Nation. Das ist ein ganz tragendes Motiv. Und zwar auch schon vor dieser autoritären Zuwendung, die wir unter Xi erlebt haben. Es geht natürlich um die Macht der Partei. Und dieses Einparteiensystem, die Konzentration der Macht, die Alternativlosigkeit, wird inzwischen legitimiert durch ja alternative Methoden der Einbindung der Bevölkerung, alternative Methoden der Machtausübung und natürlich in einer Art Form von benevolenter Autorität. Ich garantiere euch ökonomische Gewinne, ich garantiere euch Wohlstand oder zumindest eine Verbesserung eurer Lebensverhältnisse und im Gegenzug garantiert ihr mir den Machterhalt. Das sind Versprechen, die zum Beispiel ein Putin nicht mehr geben kann, ein Xi sehr wohl. Es kommt aber in all diesen Systemen zu einem Kippmoment. Und dieser Kippmoment ist dann erreicht, wenn diese Führungen glauben, dass das, was sie tatsächlich auch zu ihrem inneren Schutz nach außen an Härte verkörpern, dass dies tatsächlich den Tatsachen entspricht. In Russland sehen wir das momentan ganz massiv, wo die Opposition in einer Brutalität von der Straße gefegt wird. In China ist es noch nicht so weit, aber China hat natürlich eine Selbstlegitimation aufgebaut und merkt nicht, dass diese Form von Legitimation im Äußeren oft als aggressiv wahrgenommen wird. Ich teile nicht, dass China diese nachhaltige Einflusspolitik in Afrika zum Beispiel oder entlang der Seidenstraße aufgebaut hat, wie wir uns das zum Teil noch eingeredet haben. Die Investitionen sind nicht nachhaltig und das beste Beispiel ist im Moment gerade Montenegro, wo wir feststellen, dass eine Autobahn nun mit einem Knebelvertrag verbunden war, den das Land nicht zu erfüllen in der Lage ist und sich nun verzweifelt eben an die Europäische Union wendet, um Hilfe nachsucht. Es sind keine nachhaltigen Modelle, aber es ist mühsam, es ist mit enormer Härte verbunden in der Auseinandersetzung und vor allem ist es ja ein Perpetuum mobile. Diese chinesische Führung muss auf ihrem Pfad bleiben. Sie kann nicht korrigieren, weil das eine Schwäche wäre, die wiederum das System destabilisiert.
Entschuldigung, wenn ich das hinzufügen darf, dasselbe Phänomen, das Stefan Cornelius jetzt gerade beschreibt, hat es vorher schon bei dem Hafen, dem berühmten Hafen von Hambantota in Sri Lanka gegeben. Der Trick mit der Seidenstraße, wenn ich das mal so formulieren darf, aus chinesischer Sicht besteht darin, dass Projekte, die funktionieren, reingerechnet werden und Projekte, die nicht funktionieren, rausgerechnet werden. Auf die Art und Weise ist die Seidenstraße für sich genommen immer erfolgreich, auch wenn sie vielleicht Nachhaltigkeitsprobleme hat. Aber lassen Sie uns doch vielleicht einen Augenblick nicht nur über China reden und was die bösen Chinesen alles tun, sondern mir ist es wichtig, an einer Stelle auch diese Selbstzweifel in den westlichen demokratischen Systemen ein Stückchen kritisch zu befragen. Warum sind wir eigentlich so verunsichert, dass ein paar Initiativen, was Softpower angeht oder was Investitionen angeht, von einem autokratischen System unsere Systeme so sehr unter Druck setzt? Mit Bezug auf die Vereinigten Staaten? Ja, wir haben 4 Jahre Trump erlebt. Aber ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass ich mir mit Stefan Cornelius da einig bin. Wir sollten einen Fehler nicht machen. Die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Demokratie, die wir in den letzten Monaten beobachtet haben, zu unterschätzen. Die Tatsache, dass China stärker wird, aufsteigt, ist ein weitgehend normaler Prozess. Aber das ist doch nicht das Ende der westlichen Demokratie. Deshalb hört wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in unseren Systemen nicht auf. Und vielleicht sind wir gut beraten, etwas weniger hektisch auf diese ganzen Aufstiegsszenarien zu reagieren, weil wir dazu neigen, unsere eigenen Fähigkeiten und unsere eigenen Kapazitäten zu unterschätzen.
Aber es gibt einen großen Unterschied, wenn ich das noch kurz einwerfen darf. Und da würde ich wirklich eine Nuance abweichen. Wir haben es mit China, mit einer Nation zu tun, die unvergleichbar ist eben an Größe, an Gestaltungswillen, auch an Einfallsreichtum, wie sie diese Weltordnung à la Chinoise zu feilen gedenkt und vor allem eben an wirtschaftlicher Kraft. Und wenn ich die deutsche Exportindustrie, die Großinvestoren, natürlich ganz vorne die Automobilindustrie betrachte, dann schwingt dort eine gehörige Sorge mit, dass man diesen Markt verlieren kann. Die Bereitschaft, sich unterzuordnen, ist enorm. Kürzlich waren in Peking die großen ausländischen Investoren zu einem Gespräch mit der Staatsführung geladen, unter der Bedingung, dass sie chinesische Vertreter schicken und nicht ihr deutsches Top-Management. Was haben diese Firmen gemacht? Sie haben dem gehorcht. Und so geht es permanent, sukzessive in einer Form von Unterwürfigkeit, von einem Versuch, die Konflikten aus dem Weg zu gehen, wohlwissend. Und da möchte ich auch den Investoren der deutschen Industrie keine Blauäugigkeit unterstellen. Die sehen ganz genau, dass sie auf den Punkt zulaufen, wo sie sich entscheiden müssen, ob das tatsächlich eine kluge Investition auf Dauer ist.
Die Europäische Union hat ja gerade erst ein Investitionsabkommen mit China abgeschlossen. Es ist noch nicht ratifiziert, aber immerhin. Ja, es soll deutlich leichteren Zugang für europäische Unternehmen auf dem chinesischen Markt schaffen. Wie, Herr Schieming, wie passt das eigentlich zusammen mit dieser amerikanischen Strategie, die, wir haben es gerade gehört, ja darauf hinausläuft, Allianzen zu schließen, um der Rivalität mit China etwas entgegenzuhalten? Einerseits schließen die Europäer Investitionsabkommen, andererseits suchen sie die Nähe und wollen gemeinsame Sache machen, weltpolitisch mit den Amerikanern.
Ich denke, das ist eine sehr berechtigte Frage, die wir jetzt zuerst mal ohne die USA betrachten können. Die Europäische Union fährt schon seit Jahren eine Doppelstrategie. Zum Beispiel die indopazifische Konzeption, die zuerst von Frankreich 2018 aus der Taufe gehoben wird. 2020 folgte Deutschland und danach Holland. In diesen Tagen spricht man sogar von einer europäischen indopazifischen Strategie, die deutlich zumindest diesen Akzent hat, die chinesische Expansion im indopazifischen Raum nicht einfach mal so geschehen zu lassen, sondern auch mit Indien, Australien, Japan und anderen südostasiatischen Staaten etwas dagegen aufzubauen. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig will man aber China als Partnerland nicht verlieren. Also dann kam es zu diesem ersten politischen Vereinbarung für dieses Schutzabkommen.
Sie meinen jetzt das Investitionsabkommen?
Die Investitionsabkommen. Der EU. Mhm. Ja, es gibt eine allgemeine politische Vereinbarung, die aber noch nicht in rechtsgültigen Texte gegossen sind. Die müssen noch umgesetzt werden. Das ist ein Zeitraum, wo diese Doppelstrategie sich ständig bewährt und adaptiert. Und nun kommen die USA unter Joe Biden dazu. Die USA, Joe Biden sagte etwas sehr Merkwürdiges oder auch sehr Bemerkenswertes. Wir zwingen europäische Partner nicht dazu, die Seite zu wählen. Das ist auch ein Spruch von Stärke. Ihr könnt mal sehen, was ihr macht. Und warum beeilt sich ein Deutschland, das wirklich eine mickrige Marine hat, jetzt unbedingt Kriegsschiffe in den Südindischen Meer zu schicken? Warum besteht
das? Das ist eine gute Frage.
Ja, warum besteht das deutsche Verteidigungsministerium nicht nur darauf, diese Schiffe zu schicken, sondern diese Schiffe in eine australische Kriegsflotte einzugliedern? Nun muss das nicht unbedingt schon ein Bündnisschritt heißen, aber das ist eine Verzahnung mit befreundeten militärischen Kräften. Das ist ein deutliches Signal an China und die deutsche Verteidigungsministerin lässt da keine Zweideutigkeit aufkommen. Die spricht, wir müssen dagegen tun, dass China nach eigenen Vorstellungen neue Regeln aufstellt. Ich denke, diese Doppelstrategie wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob es vielleicht nur ein taktischer Schritt ist oder ob das wirklich eine Strategie ist, um eine neue Weltordnung jetzt mit den demokratischen Kräften neu zu formulieren oder vielleicht zu adaptieren. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Verhandlungen über die Freihandelszonen der Europäischen Union massiv vorangetrieben werden. Also EU hat mit Japan schon so etwas beschlossen, mit Südkorea so etwas beschlossen, mit Singapur so etwas beschlossen, mit Vietnam. Und die Europäische Union verhandelt es mit Indien, aber nicht mit China über Freihandelszone. Das sind also alle Schritte, die nicht in den Rahmen dieser Investitionsabkommen passen, weil diese Investitionsabkommen allein gesehen immer danach aussehen lässt. Ach ja, die Europäische Union hat große Angst, China zu verlieren. Ja, die hat sie. Aber die bekämpft sie nicht nur mit Kotow. Die bekämpft sie mit dieser Doppelstrategie. Wir können auch anders. Also die Chinesen, achtet mal drauf, treibt uns nicht in die Enge, sonst können wir auch mit Indien. Natürlich ist es sehr, sehr schwierig, mit Indien einen Markt aufzubauen, den es jetzt schon in China gibt. Aber wenn China jetzt immer mehr zumacht, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es auch der deutschen Industrie eines Tages geschehen, dass sie sagen, bleiben wir noch da? Ich erinnere noch mal daran, von den 14 Industrieverbänden in Deutschland haben 12 schon vor 2019 ihr Programm geändert. Sie fordern, 12 von den 14 fordern einen härteren China-Kurs. Und das ist schon etwas, was im Hintergrund in Deutschland wirkt.
Auf der anderen Seite, Herr Sandschneider, Sie wissen das besser als viele andere, ist die Kanzlerin ja klar für gute Beziehungen zu Peking. Für sie ist klar, dass einerseits da ein großes Konfliktpotenzial mit den USA liegt, aber andererseits die Interessen der deutschen Autoindustrie. Mercedes exportiert einen Großteil seiner Wagen nach China. Das alles sind Zwänge, in die die deutsche Industrie eingebunden ist, die deutsche Politik. Aber wie soll man da mit dieser widersprüchlichen Haltung der EU klarkommen, die sich ja auch dann in der deutschen Politik widerspiegelt?
Also Es ist für mich langsam ein bisschen ermüdend, auch nach der Wahl von Joe Biden ist das wieder passiert, diese ganzen Selbstermahnungen, die man in der Europäischen Union gerne an Brüssel, an uns selbst richtet, jetzt endlich etwas zu tun. Wenn man genau hinschaut, es passiert nichts. Wir müssen letztendlich wahrscheinlich bedauerlicherweise feststellen, dass die Europäische Union in ihrer jetzigen Verfasstheit, in ihrer jetzigen Situation eben nicht in der Lage ist, gegenüber irgendjemandem mit einer Stimme zu sprechen, nicht einmal gegen sich selbst. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für diverse Varianten, die sowohl für China attraktiv sind, aber beispielsweise auch für die Vereinigten Staaten attraktiv sind. Das ist die Krux der Europäischen Union. Da dürfen wir niemandem dafür die Schuld geben. Das ist schon unser eigenes Problem. Und das Zweite, was man anerkennen muss und was, glaube ich, dringend anerkannt werden sollte, ist, dass Außenpolitik eben nicht eindimensional ist. Ja, es gibt eine Abhängigkeit der deutschen Automobilindustrie vom chinesischen Markt. Es gibt übrigens auch eine Abhängigkeit von größeren Teilen des deutschen Mittelstandes. 6.000 mittelständische Unternehmen sind zum Teil erfolgreich in China unterwegs. Auch das vom chinesischen Markt. Aber es gibt eben nicht nur die wirtschaftlichen Fragen. Es gibt auch Debatten um Menschenrechte. Es gibt auch Debatten um Sicherheitspolitik. Und wir sollten umgekehrt auch nicht vergessen, wir alle wissen, Klimaschutz wird ein dramatisch wichtiges Thema in den nächsten Jahren. Und jeder, der ein bisschen was davon versteht, weiß, ohne die Kooperation in China geht es nicht. Das ist das Paradoxe an der Multidimensionalität deutscher Außenpolitik. Insofern die Kanzlerin dafür zu kritisieren, dass sie in bestimmten Dimensionen deutscher Außenpolitik, die ihr vielleicht weniger wichtig erscheinen im Augenblick, schweigt, ist allzu leicht. Heißt im Umkehrschluss, Institutionen wie beispielsweise Amnesty dürfen nicht leise werden. Die müssen laut sein, die müssen laut bleiben. Deren Mission und deren Aufgabe ist es, Menschenrechtsverletzungen, wo immer sie sie finden, entsprechend zu kritisieren. Eine deutsche Außenpolitik darf auch mal auf stille Diplomatie setzen. Nicht ausschließlich, aber eben auch. Und ein deutsches Unternehmen, das sich auf den chinesischen Markt bewegt, ist gut beraten, seine eigene individuelle Risikosituation klar und deutlich einzuschätzen. Da gibt es keine Verallgemeinerung, es gibt keine Grand Strategy. Es hängt davon ab, in welcher Branche, mit welcher technologischen Leistung, mit welcher Wirtschaftskraft ein Unternehmen auf dem chinesischen Markt unterwegs sein kann oder eben auch nicht. Mir fehlt in dieser Diskussion etwas diese Bereitschaft, entsprechend zu diversifizieren und aus unterschiedlichen Perspektiven zu einer unterschiedlichen Einschätzung Chinas zu kommen.
Herr Cornelius, kann das funktionieren? Kann man mit dieser Widersprüchlichkeit leben in der deutschen China-Politik, in der europäischen einerseits auf Menschenrechte zu pochen, den Umgang mit den Uiguren zu kritisieren, der muslimischen Minderheit in der Provinz Xinjiang und gleichzeitig engste wirtschaftliche Partnerschaften mit China anstreben? Müssen wir uns damit einfach abfinden?
Ja, abfinden dürfen wir uns nicht, aber wir leben ja überall auf der Welt mit diesen Widersprüchen. Die Welt ist nirgendwo perfekt und der Realismus gebietet es, dass man das eine tut, das andere nicht lässt, dass man also diese Missstände auch benennt, weil natürlich uns auch außerhalb Chinas zugehört wird, auch bei den Nachbarstaaten. Die Frage unserer prinzipiellen Ausrichtung, was wir uns trauen, was wir uns nicht trauen, womit wir mit Sanktionen belegt werden und wo wir widerstehen, das ist ja enorm entscheidend dann auch, wie sich schwächere Länder gegenüber Peking ausrichten. Deswegen darf man hier nicht nachlassen, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig, ja, gibt es ein wechselseitiges ökonomisches Interesse. Auch die Chinesen haben ein gewaltiges Interesse an den Investitionen aus Europa. Sie haben ein Interesse, umgekehrt hier zu investieren. Und da geht jetzt im Moment der Streit eben um die Regeln, um die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, die beste Strategie ist ja nicht, dass wir uns wechselseitig mit Sanktionen überziehen, von denen wir eh wissen, dass sie weitgehend verpuffen, dass sie keine Wirkung entfalten, sondern dass wir unsere eigenen Interessen panzern, dass wir sie sicher machen vor Übergriffen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt natürlich gewaltige Debatten darüber, wie technologische Fortschritte, die wir in den nächsten Jahren erzielen werden, vor allem im Bereich künstlicher Intelligenz, regulativ gehandhabt werden. Das heißt, wer setzt Standards? Wo werden internationale Rahmenabkommen geschlossen? In welchen Bereichen wir uns wie weiterentwickeln dürfen? Als die Amerikaner sich aus dem transpazifischen Handelsabkommen, das noch Obama verhandelt hatte, unter Trump zurückzogen, haben die Chinesen sofort die Lücke ergriffen und diesen diesen Rahmen der Nationen, die bereit waren, sich regulatorisch zusammenzuschließen, unter ihre Fittiche zu nehmen. Das darf uns nicht nochmal passieren, wenn wir die Regeln setzen wollen. Das Gleiche gilt mit UN-Institutionen. Wenn wir es zulassen, dass internationale Institutionen unterwandert werden, dass Völkerrecht umgewidmet wird. China hat jetzt gerade einen großen Rechtsstaatskodex veröffentlicht. Da langt man sich am Kopf und denkt, okay, unsere Vorstellung von Rechtsstaat ist was anderes. Aber es geht um den Kampf der Begrifflichkeiten. Es geht um die Besetzung nicht nur von Worten, sondern auch von ihren Inhalten. Und da sind wir nicht gut drin. Da muss man viel stärker in Südostasien aktiv sein. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Entsendung einer Fregatte natürlich militärisch keine Wirkung entfaltet, aber hochsymbolisch und deswegen wichtig ist. Die Reise des japanischen Premiers jetzt als erster ausländischer Regierungschef nach Washington, hochsymbolisch und wichtig. Das sind die Dinge, die getan werden müssen, ohne dass man China deswegen isoliert.
Herr Shiming, die USA haben sich im alten Kalten Krieg mit der Sowjetunion auf die Strategie der Eindämmung, des Containment konzentriert. Also man hat versucht, den Expansionsdrang des Gegners zurückzuweisen und den eigenen Einflussbereich zu sichern. Glauben Sie, das wäre auch der richtige Umgang jetzt mit Peking, sozusagen eine neue Art der Eindämmung, um dieser expansiven chinesischen Politik Paroli zu bieten?
Es gibt einige Faktoren, von denen das abhängt, ob das erst ein zweiter Kalter Krieg im Stile des ersten geben wird. Die Tatsache ist ja, dass die Weltwirtschaft sehr miteinander verwoben ist, dass Lieferketten kaum noch voneinander zu trennen sind. Auch die deutsche Wirtschaftspolitik betont immer wieder, wir wollen nicht eine totale Entkopplung, also diese Decoupling-Strategie. Ob das jetzt zur Realität wird, das müssen wir abwarten. Letztlich kommt es darauf an, ob diese Verwobenheit der wirtschaftlichen Interessen Chinas mit dem Rest der Welt aufrechterhalten kann.
Herr Sandschneider, auch an Sie noch einmal die Frage. Wäre es eine kluge Politik zu sagen, weil China eine expansive Politik betreibt, weil China an Einfluss in der Welt gewinnen will, werden wir versuchen, diesen Einfluss einzudämmen nach dem Vorbild des Kalten Krieges, so wie es mit der Sowjetunion die USA letztendlich auch getan haben?
Das war im letzten Jahrhundert und ich glaube, wir haben heute ein paar andere Rahmenbedingungen. Man kann den Kalten Krieg aber auch systematisch definieren als Begriff und sagen, alles, was unterhalb eines heißen Krieges an konfrontatorischen Maßnahmen zwischen zwei oder mehr Akteuren stattfindet, das ist ein Kalter Krieg. Letztlich ist es ein Spiel mit Worten und eigentlich ist das doch die Quintessenz jeder Form einer kritisch-kooperativen Auseinandersetzung in der internationalen Politik. Es geht manchmal gut, es geht manchmal schlecht. Staaten versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, ihre Machtspielräume auszuweiten. Das ist ja klassischer Realismus, wenn man so will. Und es gibt nicht nur den Westen, der versucht, China einzudämmen. Mit Donald Trump verbinden wir diesen Begriff des Decoupling, was für unsere Unternehmen tatsächlich eine mächtige Herausforderung, wählen zu müssen zwischen zwei großen Märkten geworden ist. Aber einige unserer Unternehmensvertreter sagen, wie ich finde, sehr zu Recht, dieses Decoupling, eigentlich haben die Chinesen angefangen. Im Internet zum Beispiel, wer hat sich abgeschottet vom Westen? Wer hat Google und viele große westliche Firmen nicht zugelassen im chinesischen Internet? Decoupling, das war ein erster Schritt der Chinesen. Donald Trump hat nur den zweiten dagegen gesetzt. Und in diesem Wechselspiel zwischen Einflussnahmen, zwischen Versuchen Einfluss zu nehmen, der manchmal gelingt und manchmal scheitert, vollzieht sich eigentlich traditionell internationale Politik. Insofern ist manches von dem, was wir im Augenblick beobachten, wenn man das frei macht von gewissen Aufgeregtheiten, ein völlig normaler Prozess in dem Versuch, die Balance der Kräfte, das Gleichgewicht der Kräfte in den internationalen Beziehungen wiederherzustellen. Wenn da ein mächtiger Akteur wie China plötzlich aufsteigt, dann stört das natürlich diese Balance. Und sie wiederzufinden, das ist die große geopolitische Aufgabe in den nächsten Jahren im 21. Jahrhundert. Das setzt voraus, dass wir gelegentlich einfach auch die Bereitschaft mitbringen, die Perspektive mal ganz bewusst zu verändern, nicht nur konfrontatorisch zu denken. Ich persönlich gehe davon aus, dass China einen, im Unterschied zur Sowjetunion, gerade durch seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einen machtpolitischen Einflussbereich erschlossen hat, der es uns unmöglich macht, dieses Land im klassischen Sinne einzudämmen. Weder wirtschaftlich noch militärisch, noch technologisch. Wenn Sie sich anschauen, wie weit China im technologischen Wettbewerb zu uns ist, dann ist ein schlichtes Eindämmen oder gar ein Managen von China von außen eigentlich ausgeschlossen aus meiner Sicht.
China first. Wie gefährlich ist Pekings Machthunger? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Eberhard Sandschneider von der Berliner Politikberatungsfirma Berlin Global Advisors. Er ist auf China spezialisiert. An Stefan Cornelius, Leiter der Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, und an den Publizisten und Journalisten Xi Ming. Am Mikrofon war Martin Durm.